Schönen guten Morgen. Ich habe mich gerade so gefragt, ob ich das bin, über den du da was sagst. Wir sind sehr dankbar, hier zu sein. Das erste Mal hier in eurer schönen Stadt. Wir hatten gestern, das Wetter lädt ja auch ein, dann richtig schönen Nachmittag mit einer Seilbahn gefahren. Ich glaube, das habe ich erst einmal in meinem Leben gemacht, in der Schweiz oder in Österreich. Und gestern, wir haben einen richtig schönen Tag gehabt und wir schätzen das sehr, hier heute bei euch zu sein. Ich mache jetzt keine lange Vorrede, meine Frau ermahnt mich sonst immer hinterher, liest das Wort und fang an zu predigen, hat sie mal zu mir gesagt. Und das möchte ich auch tun. Psalm 27, also 23 haben wir ja schon gesungen und jetzt kommen wir mal zu Psalm 27. Und das sind 14 Verse und ich will euch einladen mitzulesen. Also ihr müsst nicht laut lesen, aber hier vorne steht der Text. Ein Psalm auch von David, der mir sehr gut gefällt. Ich habe letztes Jahr, das ganze Jahr, so das Studienthema gehabt, die Psalmen. Und das war richtig eine Entdeckung für mich. Und so möchte ich einen Psalm mit euch teilen, von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempeln zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Dann kommt so ein Abschnitt, ein neuer Abschnitt. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Gott, mein Heil. Denn Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei unverzagt, getrost und unverzagt und harre des Herrn. Amen. Dieser Text ist mir schon so vertraut, also ich denke, so zwei Drittel könnte ich auswendig daher sagen. So oft habe ich das gelesen. Ein ganz bekannter Psalm, zumindest in einigen Teilen. Ihr sollt mein Angesicht suchen, das ist ja etwas, was auch oft aufgegriffen wird. Oder eines bitte ich vom Herrn und so weiter. Also viele Dinge, die David als Musiker in dieses Lied hineingelegt hat. Er war ja Musiker unter anderem, auch ein Kriegsmann, auch König und Leiter. Aber er hat viele, viele Alltagssituationen mit Gott erlebt. Das ist kein Anfänger, der hier spricht. Gott im Alltag erleben oder mein Alltag mit Gott. Und so nehmen wir mal an Davids Gedanken Anteil, was er mit Gott erlebt. Und deswegen passt auch dieser Psalm in eure Predigtreihe hier hinein. Es sind eigentlich aus meiner Sicht, wenn ich mir den Text anschaue, vier Facetten, vier Aspekte des Glaubenslebens, die er thematisiert. Vier Dinge in ein und demselben Herzen. Und man fragt sich, wie kriegt man alles das in einem Herzen unter? Aber ich habe festgestellt, und das ist auch hier, spiegelt sich auch aus diesem Text, im Glaubensleben liegt ja Hoffnung und Bangen manchmal ganz nah beieinander. Glaube und Unglaube. Ja, da kommt der Vater, der für seine Tochter bittet, und Jesus sagt, ja, so und so ist das. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ne? Dann sagen wir, ja, was denn nun? Entweder Glauben oder Unglauben, ne? Manchmal ist man so, ja, voller Lob und Bitten. Auf der anderen Seite ist auch Lust und Frust ganz nah beieinander. Und diese Aspekte des Glaubens möchte ich aufgreifen, also vier Dinge. Zuerst das Bild eines starken David. Also ich meine, der tritt so präsent hier auf, so dominant im Positiven, zu sagen, kann man das eigentlich noch steigern? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Also wenn der hier stehen würde, würde ich sagen, Wahnsinn. So möchte ich auch glauben können. So ein Bekenntnis möchte ich auch haben. Ja? Hier spricht ein geistlich Starker zunächst mal am Anfang. Hier spricht einer, der es offensichtlich drauf hat. Es gab mal so eine Fernsehsendung, mit wem würden Sie gerne mal zu Mittag essen? Und dann würde ich mir David aussuchen an dieser Stelle und sagen, Mensch, also das ist inspirierend. Es gibt Leute, die inspirieren einen und es gibt Menschen, die ziehen einem alle Kraft raus. Du kommst positiv da rein und gehst entmutigt wieder weg. Die nölen die ganze Zeit nur rum und ziehen dir irgendwann deine geistliche Kraft raus. Und dann gibt es Leute, die triffst du und dann sagst du, war so gut. Ich habe neulich mich mit jemandem getroffen. Eigentlich habe ich eine Stunde abgemacht. Und da sind 2,5 Stunden draus geworden. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, Mensch, das war richtig gut. Ich habe mir gleich was mitgeschrieben und alles mögliche. Hat mich inspiriert. Dieser Mann hier inspiriert mich, so wie er hier auftritt am Anfang. Man fühlt sich hingezogen. Es geht eine Gewissheit von ihm aus, die einfach ansteckend ist. Und er untermauert das Ganze, also es ist nicht nur, dass er 2 Sätze sagt, mit 2 rhetorischen Fragen. Was sind rhetorische Fragen? Das sind Fragen, die man nicht beantworten muss, weil die so offensichtlich sind. Ja? Seid ihr heute im Gottesdienst, müsst ihr nicht beantworten. Ja, natürlich. Also, das ist eine rhetorische Frage. Ja? Geht es euch gut? Da könnt ihr schon auswählen, ja oder nein. Aber es gibt rhetorische Fragen, da braucht man keine Antwort geben, weil die Antwort so offensichtlich ist. Und er sagt, vor wem sollte ich mich fürchten? Der strahlt hier eine Gewissheit aus jedem Knopfloch, dass man denkt, ja klar, vor wem soll er sich fürchten, wenn er so drauf ist? Vor wem sollte mir grauen? Und es gibt ja noch mehr solche Abschnitte, auch in der Bibel, im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 8, da werde ich dann ganz stark daran erinnert, wenn ich das lese. Was sollen wir hierzu sagen? Antwort brauchen wir auch nicht geben. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Hey, da fühlt man sich hingezogen, ne? Und denkt, ja, das ist doch ein Geheimnis. Wie kommt das, ne? Was macht dieser Mann? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier der Gerechte. Wer will verdammen? Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? In dem allen, was da kommt, überwinden wir doch weit. Boah. Das ist die gleiche Sprache der Gewissheit. Aber wenn man jetzt den ersten Abschnitt so anschaut, dann sieht man, dass David verschiedene Situationen aufzählt, in denen man normalerweise gar nicht so vor Kraft strotzt oder als Held hervorgeht oder so ganz heftigen Glauben hat. Er sagt nämlich, und jetzt müsst ihr mal den Gedanken gern mitverfolgen, Vers 2, da ist so eine Steigerung drin und bis hin so, dass man es eigentlich da nicht mehr steigern kann. Wenn Übeltäter an mich wollen, das ist noch unbestimmt. Irgendwelche Übeltäter, es soll ja böse Menschen geben, also hier in der Stadt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr eine Polizei braucht, hier ist alles so friedlich hier. Also Hamburg ist viel aggressiver, viel lauter. Du musst immer aufpassen, wem begegnest du da? Und darfst die Leute nicht in die Augen gucken. So, auch in der U-Bahn. Besser nicht, ja. Irgendwelche Übeltäter an dich wollen, ja. Das ist noch so ganz unbestimmt. Solche Menschen soll es ja geben, hat aber mit mir noch nichts zu tun. Da fängt er an, da steigt er ein. Wenn meine Widersacher oder mein, ach, da wird schon persönlich. Hast du so Widersacher? Jemand, der dir entgegensteht? Vielleicht in deinem Büro, vielleicht in der Schule, vielleicht ein Nachbar, ein Widersacher, der findet, dass du deine Hecke nicht genug schneidest oder so etwas. Ja, das ist ja auch noch nichts Böses, aber jemand, der dir entgegensteht. Und dann geht er noch weiter. Wenn meine Feinde sich erheben, also irgendwelche Übeltäter, meine Bedränger und jetzt meine Feinde. Mich hat mal einer gefragt, hast du Feinde in der Gemeinde? Hier, darf man gar nicht sagen, hier die Bibelschule. Gibt's sowas? Ja, gibt's. Lieber nicht, aber gibt's. Habe ich auch schon erlebt. Meine Feinde sich erheben und da wird da hinten rumgemacht und dann kriegst du Angst. Und dann verschwindet der Glauben. Und David zählt das hier extra mal auf und steigert das. Und Vers 3, dann geht es noch weiter, formuliert eigentlich die größtmögliche Gefahr, den Super-GAU, könnte man auch sagen. Wenn ein ganzes Heer sich gegen mich erhebt, könnt ihr das ist ja jetzt für uns ein bisschen konstruiert, ja? Wann passiert das mal? Aber wir müssen mal vorstellen, David, der kannte ja so antike Schlachten. So, wenn die Heere aufgestanden sind, so waffenstrotzend und die, seit Gladiator, habt ihr das mal gesehen? Der Gladiator, müsst ihr mal angucken, so. Da ist so ein antikes Heer, das sich lagert und als sich das dann so erhoben hat, so mit Dolby Surround und was, wie man das so alles untermauern kann, dann die Geräusche und so weiter, da wird dir Angst und Bange, dann siehst du dann die großen Pferde da und diesen Hufschlag und so weiter. Also wenn ein ganzes antikes Heer sich nicht gegen ein Volk erhebt, sondern gegen dich persönlich, also da denkt man ja, mehr kann man es eigentlich nicht steigern. Und wenn sich Krieg gegen mich erhebt. Und dann sagt David, die einzige sichere Antwort, die ich dann gebe, ist, dann, bei all diesen Steigerungen, verlasse ich mich auf ihn. So, und unsere Angst, Leute, ist ein klein bisschen kleiner als das, was er jetzt deutlich macht, oder? Also wir haben mit keinem Krieg zu tun und mit keinem ganzen Heer, das sich gegen uns lagert, uns aushungern will. Menschen, die in so einer Gewissheit leben, die so ein starkes Glaubenszeugnis haben, die sind irgendwie interessant und faszinierend. Und man möchte sie fragen, sag mal, wie kommt das, dass du so sicher bist? Wie kommt das, dass du so einen Glauben hast? Wenn wir an Jesus denken, an seine Wunder, die Menschen liefen zu Tausenden hinter ihm her, die Speisung der 5000. Und eigentlich wollten sie eins wissen, verrat uns mal den Trick, wie das funktioniert. Wie kommt das? Das hätte ich auch gern gewusst, auch als Analytiker, Werner. Ja? So, also sie gingen zu Jesus, sie nahmen das Brot aus seinen Händen und dann verteilten sie es. Also hätte ich gern mehr gewusst, ein bisschen mehr Bibeltext bitte. Sprudelt das wie eine Fontäne aus seinen Händen oder müssen wir reingucken oder ein Gebet sprechen nochmal, irgendwie, also das bleibt immer im Dunkeln, aber seine Wunder waren so kraftvoll, ja, oder auch die Dämonenaustreibung, die berichtet werden. Jünger sagten, warum konnten wir ihn nicht austreiben, da ist irgendwie eine andere Power. Oder sein Beten war faszinierend. Herr, lehre uns diese Art vom Beten. Sie merken immer, sie laufen immer hinterher. Da gibt es einen Stärkeren, einen, der es besser macht. Sein Reden war voller Gnade. Wie kann der solche Worte reden? David, blende zurück, sag uns dein Geheimnis. Wo ist deine Quelle? Und da spricht er die nächsten Verse 4-6 davon. Da entdecke ich 4 Aussagen. Und man könnte ganz platt sagen, hier ist der Trick. Hier ist der Rat. Das Erste, was ich feststelle, ist, David lebt nicht fragmentiert, sondern fokussiert. Nicht fragmentiert, zersplittert in 1000 Einzelteile, sondern fokussiert. Und er fängt so an, eines bitte ich vom Herrn. Das hat heute keine Konjunktur. Wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft, wo uns ganz, ganz viele Dinge angeboten werden. Und wenn wir uns auf eine Sache festlegen, wenn wir in den Gottesdienst gehen heute Morgen, dann verpassen wir ja 30 andere Angebote, die wir auch noch in Anspruch nehmen können. Und das ist das Problem der Menschen, unserer Gesellschaft heute. Ich sag's euch, wenn man eine Freizeit macht, früher hat man einen Plan gemacht und eine Zimmerverteilung in so einem Freizeithaus. Dann fuhr man mit dem Bus nach Schweden und hatte 48 Leute im Bus und 2 Betreuer. Und dann wusstest du schon 3 Wochen vorher, wie du die Zimmer verteilst. Weißt du, die Sekretärin hat sich Gedanken gemacht, wer jetzt mit wem in einem Zimmer und so weiter. Heute ist das so, dass, ich sag mal so, 5 Minuten vor Abreise ist nur die Hälfte da. Die andere Hälfte bewegt sich dann auf den Bus zu, dann steigen noch 5 Leute zusätzlich ein, die du nicht auf der Liste hattest und dann klopft noch einer im Hinterherlaufen an die Tür und sagt, ich will auch noch mit und 3 steigen noch aus, weil sie sich überlegt haben, dass sie doch was anderes machen wollen. Es ist ein bisschen überzeichnet, aber so ist das. Und ein Freund von mir sagt, und ich mache keine Aufteilung mehr, Erst wenn der Bus in Schweden auf dem Freizeitgelände steht, dann zähle ich durch und sage, ich habe jetzt 46 Personen. Davon so viele Männer, so viele Frauen, so viele Ehepaare. Und dann mache ich die Einteilung. Das ist so unser Problem. Und deswegen braucht heute jeder Beratung. Und damit verdiene ich Geld. Ja, das ist auch so, gehst zum Chinesen, 137 Gerichte. Wer steigt denn da durch? Und alles so komische Bezeichnungen. Also du weißt noch gerade so, was Nudel- und Reisorientiert ist. Ja, aber da brauche ich eine Beratung. Wenn ich mit meinen Eltern oder wenn wir so gemeinsam mit meinen Eltern zum Essen gehen und so und wir gehen in ein Restaurant, was die nicht kennen, dann fragen die immer, ja, was würdest du mir denn raten und so weiter. Ernährungsberatung nennt man sowas. Und auch im Christlichen ist das so. Ja, was soll ich tun? Ich kenne meinen Weg nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Menschen sind heute, ja, das ist auf der einen Seite ja toll und auf der anderen Seite auch eine Riesenherausforderung. Wir haben so viele Angebote und wir wissen nicht, was ist jetzt richtig. David fokussiert sich. Er sagt, eines ist wichtig für mich. Eine Sache, auf ein Ziel konzentriere ich mich. Und das ist manchmal heute unser Problem. Wenn es um unser Herz geht, ihr Lieben, dann kann man das nicht beliebig teilen. Da geht es wirklich, trachte zuerst. Zuerst Prioritäten setzen. Nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und das hat sich alles total verschoben. Also früher haben wir Zeltmissionen gemacht, 3 Wochen am Stück. Müsst ihr mal vorstellen, jeden Abend, die Leute kamen und hatten Zeit. Heute kannst du nicht mal 3 Gebetsabende machen, weil keiner Zeit hat irgendwie. Woher kommt das? Weil wir so zerteilt sind, so zersplittert sind. Wir haben so viele Angebote und das eignet sich nicht, sage ich mal, um den Glauben zu stärken, sondern das zerflettert uns, zerreißt uns. Die Dynamisierung, die Zeitdynamisierung, immer noch was on top. Wenn du Leute fragst heute und sagst, ja, wie war die Woche? Dann sagen sie, ja, diese Woche war viel. Dann kannst du glatt sagen, ja, diese Woche kannst du streichen, nächste wird es noch mehr und übernächste noch mehr. Jedes Jahr wird ein bisschen schneller. Das sind diese Dynamisierungsprozesse. Ja, wir müssen immer mehr, immer obendrauf, immer on top. Jesus sagt, du kannst nicht Gott lieben und den Mammon. Du kannst es ja versuchen, aber dein Herz kannst du nicht teilen. Du musst dich fokussieren. Oder wer seine Hand an den Pflug legt. Ein ungeteiltes Herz ist Voraussetzung, damit unser Glaubensleben stark werden kann. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und gleichzeitig, sage ich mal, Dinge tun, die sich mit Gottes Sache nicht vertragen. Das zerreißt dein Herz. Du musst dich fokussieren. Ich denke an Elia, der steht auf, sagt dem Volk Gottes und damit auch uns. Er ruft dem Volk Gottes zu und ruft sie auf zu einer neuen Eindeutigkeit. Wie lange folgt ihr mir, sagt Gott, mit geteiltem Herzen? Ach, das geht nicht. Ist der Herr Gott, dann folgt ihm nach. Ist Baal Gott, dann folgt ihm nach. Ja? Früher hat man so Sprüche, Sinnsprüche gehabt. Und einer ist mir noch in Erinnerung, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also es hat sich echt eingeprägt so. Ne? Und zu dieser Ungeteiltheit müssen wir auch immer wieder aufgerufen werden. Möchtest du stark werden im Glauben, dann braucht es diese Konzentration. Jesus, du an erster Stelle. Jesus, auf dich fokussiere ich mich, auf deine Sache. Und alles andere kommt danach. Gottes Sache, sein Reich, seine Berufung. Das ist so das eine, was David nennt, das zweite. Er bringt seine Verbindung in Stärke mit dem, seine Stärke in Verbindung mit dem Haus Gottes, dass ich bleiben könne lebenslang im Hause des Herrn. Früher haben wir das als 4-stimmige Motette gesungen. Kennt ihr sowas noch? Dass ich möge bleiben im Hause des Herrn. Und das kannst du die ganze Nacht singen und nächsten Morgen wieder. Darin liegt ein Teil seiner Quelle, die Gottesdienste. Seht mal, das ist keine Wahloption. Wir bespaßen ja nicht irgendwelche Menschen, sondern du kommst hierher, damit dein Glaube stark wird. Und Jesus und seine Gemeinde, sein Leib, sind eins. Ja? Das gehört zusammen, die Gemeinschaft. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Dieses beständig bleiben in, das ist wichtig, dranbleiben. Ja, eine Grundvoraussetzung, dass ich stark werden kann, Was macht David da im Haus Gottes? Seine Schönheit anschauen. Der schaut den Herrn an, der schaut den Tempel an, nachzusinnen, ja, in seinem Tempel. Hier darf man denken in der Gemeinde. Nachsinnen, hier muss man nicht den Verstand einer Garderobe abgeben, wie manche denken. So bei Christen muss man aufhören zu denken, da wird einem alles vorgegeben. Nee, genau das Gegenteil. Denkt mal drüber nach, über das, was ich sage. Ich glaube, da kann man wirklich drüber nachdenken. Gemeinde ist ein Ort, wo wir ihn anschauen, wo wir nachdenken und wo wir uns neu ausrichten. Ein Ort der Ermutigung, der Freundlichkeit Gottes. Ein Ort, wo Menschen Raum haben zum Nachsinnen und sich neu auf Jesus Christus auszurichten. Ja, was nennt er noch? Davids Kraftquelle liegt auch, und jetzt betone ich es mal bewusst in dieser Art und Weise, in seinen persönlichen Glaubenserfahrungen. Er sagt in Vers 5, denn er birgt mich in seiner Hütte. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Er erhöht mich auf einem Felsen. Es nützt gar nichts, wenn der, der neben dir sitzt, seine Erfahrung mit Gott macht, wenn du davon unberührt bleibst. Ja? Manche werden so von dieser ganzen Eventkultur heute im Gottesdienst einfach mitgerissen. Da ist so richtig Sound von vorne, macht Spaß. Komm, jetzt stehen wir mal alle auf, Ringelpiez mit anfassen, sage ich immer. Und dann jetzt heben wir die Hände, jetzt klatschen wir. Und du wirst immer so, du bist fast so wie so ein Animateur. Ja? Und von Anfang bis Ende schleust du die Leute durch. Aber haben die wirklich eine eigene Glaubenserfahrung gemacht? Darum geht es letztlich. Bin ich Gott begegnet? Hat Gott zu mir gesprochen? Damit dürfen wir rechnen. Das will der Herr. Er will nicht, dass das so an dir vorbeifließt und irgendjemand erreicht, sondern er möchte zu deinem Herzen sprechen. Und diese Erfahrung, die David macht, die sollst auch du machen. Er birgt mich in seiner Hütte. Diese innere Zuversicht zu haben, Gott ist mit mir. Gott ist mein Gott und natürlich auch der Gott von meiner Frau, aber die macht ihre eigenen Glaubenserfahrungen und dann sprechen wir auch gemeinsam drüber. Aber Gott erhöht mich auf den Felsen, hat mich rausgezogen. Das nennt man heute Storytelling, meine Story mit Gott. Ja? Also meine Geschichte, früher hat man gesagt, Zeugnis geben, ist das Gleiche. Eine persönliche Glaubenserfahrung, Leute, das hat es alles schon gegeben, ist alles nur ein bisschen denglisch geworden, aber so ehrlich, das kenne ich schon 40 Jahre ungefähr, ja. Persönliche Glaubenserfahrung, wir mussten immer zum Geburtstag aufstehen, ein Zeugnis sagen früher. Und das war gar nicht schlecht, habe ich es gehasst, ganz ehrlich, dann musste da vor Leuten reden, aber es hat auch ein bisschen meine Redebegabung geschult. Und ich musste beten, habe geschlottert. Ja, muss vor anderen was sagen und Jesus bekennen, deine Glaubenserfahrung irgendwie auch anderen mitteilen. Ich fühle mich geborgen, ich fühle mich geschützt, ich fühle mich erhöht. Wenn ich aus dem Hause Gottes komme, dann geht es mir besser und nicht schlechter. Es ist immer ein Alarmsignal, wenn es den Leuten schlechter geht, wenn sie aus der Kirche kommen. Ja. Also manche werden ja erst richtig krank, wenn sie in manche Gemeinden kommen, aber das ist bei euch ja nicht so. Ihr seid also freundliche Menschen. Der vierte Hinweis, den er gibt, David ist auch ein Mensch des Lobpreises. Auch darin liegt Kraft. Ich will Lob opfern, sagt der Vers 6 in seinem Zelt. Ich will singen, ich will Lob sagen dem Herrn. Auch verschiedene Facetten. Es ist auch nicht nur ein Liedgut, es geht auch nicht um Stilfragen, um laut-leise Formen, sondern es geht um einen Willensentschluss. Er entdeckt darin eine Kraft, und zwar im Gott loben. Es gibt Menschen, die können überhaupt nicht singen, die brummeln vor sich hin. Ich habe so einen Chef gehabt, der war mit mir in einer Gemeinde und wir haben in einer Tischlerei oder wie sagt man Schreinerei hier miteinander gearbeitet und dann haben wir so große Baumstämme da durch die Säge und dann, das hat Lärm gemacht ohne Ende. Und wenn die Säge lief, dann fing er an, Gott zu loben. Wenn ich in der Gemeinde neben ihm saß und er hat gesungen, also ich konnte keinen Ton halten, ich sag's euch. Das war echt total schwierig, aber Gott hat sein Lob gesehen und er wusste etwas von dieser Kraft, auch im Lobpreis. Und das ist auch hier bei David der Fall. Auf meine Seele, lobe den Herrn. Und ich sehe hier deutliche Zusammenhänge. Das ist Davids Kraftquelle. Deshalb tritt er mit solcher Kühnheit auf. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Warum? Weil er sich fokussiert, weil er im Hause Gottes zu Hause ist, weil er persönliche Glaubenserfahrungen macht und weil er ein Mensch ist, der Gott lobt. Das ist eigentlich sein Trick, in Anführungsstrichen. Das ist sein Geheimnis. Das ist die Quelle. Aber damit endet der Psalm noch nicht. Und das finde ich auch, das ist wichtig jetzt, dass wir diesen Teil auch anschauen. Neben diesem kraftvollen David, der uns in sein Geheimnis schauen lässt, finden wir auch noch einen weiteren Abschnitt. Und da zeigt David sich wie ein Haltsuchender, wie einer, der abschmiert, wie einer, der keinen Boden unter den Füßen hat, der fällt und er weiß nicht, was passiert jetzt mit mir. Auch das ist eine Facette in seinem Leben, auch das ist Alltag mit Gott. Das gehört dazu, da lässt er uns auch reinschauen und das finde ich sehr ehrlich. Ich konnte mit Predigten nie was anfangen, wo immer nur alles geklappt hat, ehrlich. Und dann kommen Leute heute zu mir und sagen, ach, du bist immer so ehrlich. Denke ich, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder was? Eigentlich sollen wir alle ehrlich sein, oder nicht? Niemand ist immer nur gut drauf. Sagt ihr auch mal Amen oder sowas? Ja. Niemand ist immer nur stark, auch wenn ich hart Mut heiße. Hab Mut, sei stark. Ja, also ehrlich, ich kenne auch Phasen, wo ich das Gefühl hatte, Gott ist ganz weit weg und da war nichts mehr zu spüren von diesem Näher, ja, oder ja, das, was man sich eigentlich wünscht. Zum Glaubensleben gehört auch die Seite, wo wir um inneren Halt kämpfen. Es gibt trotz aller Gewissheit die Seite, wo wir von ganz starken Ängsten und auch Verlassenheitsgefühlen betroffen sind. Diese rufende Seite zu Gott, wie Menschen manchmal zu mir sagten, du weißt, ich bete und ich habe das Gefühl, das geht nicht mal bis zur Decke, ich dringe nicht durch, ich kenne andere Zeiten. Wo ist Gott geblieben? Hat er mich verlassen? Auch das ist David. Und hört mal nur, ich fasse das jetzt kurz zusammen, um das nicht zu lang zu machen, aber auf die nächsten Verse hat er 7 ängstliche, flehentliche Bitten an Gott gerichtet. Ich sag mal, so wo ist der David von Vers 1? Da zeigt er die andere Seite, die auch zum Glauben gehört. Herr, höre meine Stimme. Was steht dahinter? Was hört man, wenn er sowas sagt? Er hat offensichtlich das Gefühl, Gott hört nicht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoß mich nicht. Was ist das denn? Verstoß mich nicht. Ich denke, du bist sicher, David. Wenn sich ein Krieg gegen dich erhebt. Ja, hier ist ein ganz anderer David. Tu deine Hand nicht von mir ab. Herr, weise mir deinen Weg. Verlass mich nicht. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Was für Aussagen, was für eine tiefe, dumpfe Angst da im Herzen schlummert. Ein ganz anderer David. Einer, der um Halt ringt und kämpft. Wenn ich ihm zuhöre, dann spüre ich etwas von diesem Gefühl der Unsicherheit, der Bodenlosigkeit. Und das ist auch eine Facette des Glaubens. Nochmal der Elia, er spottet aus lauter Gewissheit, ruft lauter, euer Gott ist vielleicht pinkeln gegangen, heißt das da wörtlich. Und im nächsten Moment ist er tief verunsichert, braucht einen Engel, der ihm Essen hinstellt und zuspricht und ganz viel Schlaf. Oder ein Sabbatical, wie man heute sagt. Ja, eine richtige Auszeit. Was machst du in solchen Situationen, David? Was ist dein Rezept? Auch da gibt er uns ein paar Hinweise. Er ruft laut zu Gott. Er sagt, Gott, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Wann hast du das letzte Mal so richtig zu Gott geschrien? Ich mache das manchmal beim Autofahren oder wenn meine Frau zur Arbeit ist. Ja, muss man ja nicht machen, wenn die anderen da zuhören. So, manche machen Theater in der Gemeinde, schreien. Da frage ich mich immer, betest du auch zu Hause? Kannst vielleicht da mal schreien? Natürlich kann man das auch hier. Es ist ein Flehen, ein Ringen und auch ein Zetern vor Gott. Und Gott kann das aushalten. Wir kommen ja sehr stark, so die ganze Gemeindebewegung, kommen wir sehr stark so vom Triumphalismus. Mit Gott geht's immer, Halleluja sagen und dann funktioniert. Das funktioniert immer alles. Und bei mir klappt das nicht so. Ich finde mich viel mehr hier wieder, ganz ehrlich. Ja, wo ich mal vor Gott richtig mal rumnölen kann, rumzetern kann und sagen, Gott, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das geht mir alles über die Hutschnur. Höre meine Stimme, wenn ich rufe. Warum antwortest du nicht? Und dann arbeitet er mit dem Wort Gottes. Das ist auch sehr schön. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ich habe mal nachgeguckt, das steht nirgendwo in der Bibel. Das muss so ein persönliches Wort gewesen sein für David. Aber aufgeschrieben ist das nirgendwo. Du hast gesagt, ihr sollt mein Angesicht suchen und Herr, deswegen mache ich das einfach mal. Ich tue das einfach, auch wenn ich nichts fühle, mache ich das. Darum suche ich dein Angesicht. Man könnte sagen, der ist schlicht gehorsam. Der macht das einfach, was in der Bibel steht. Auf meine Seele, lobe den Herrn, der tritt sich selbst in den Hintern. Der muss nicht immer jemand anders haben, der ihm zuhört und der ihn aufbaut, sondern sagt, ich fange jetzt selbst mal an, ich arbeite mit dem Wort Gottes und dann beruft er sich auf Erfahrungen, die er schon gemacht hat. Und Vers 10 ist auch nirgendwo aufgeschrieben, Vater und Mutter verlassen mich. Also richtig Brüche in der Familie. Das ist ganz schlimm. Ja, ist nirgendwo berichtet. Aber er denkt zurück und sagt, damals, als es diesen Bruch in der Familie gab, da warst du daher und jetzt verlässt du mich auch nicht. Das heißt, er greift auf Erfahrungen in der Vergangenheit zurück. Das ist auch eine gute Strategie. Und David muss beten um Wegweisung. Herr, weise mir deinen Weg. Mir machen immer Leute Angst, die immer wissen, was dran ist. Jetzt ist das dran und der Herr hat das gesagt und das gesagt. Vergiss es. Eigentlich viel normaler ist, dass wir ständig fragen müssen, Herr, weise mir deinen Weg, leite mich auf ewiger Bahn. Ja? Du bist mein Gott, ich weiß es nicht, Herr, rede du zu mir, gib mir deinen Hinweis. Ich weiß nicht, in welcher Facette dein Glaubensleben gerade läuft, vielleicht strotzt du vor Gewissheit, aber vielleicht sitzt du auch hier und suchst gerade auch Halt im Glauben. Dann mach es wie David, erheb deine Stimme zu Gott, lies das Wort Gottes, halte ihm sein Wort vor, sei gehorsam und denk an das, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Mich ermutigt das. Und die vierte Facette des Glaubens ist das Bild von einem appellierenden David. Ich glaube aber doch, dies Aber des Glaubens, Leute, das ist so wichtig. Dies Aber des Glaubens, ja. Ich bleib dabei, ich aber und mein Haus, wir wollen und wir werden dem Herrn dienen. Ich glaube doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Also nicht erst, wenn ich bei dir bin, mal irgendwie eine Vertröstung auf den Himmel, sondern ich glaube, dass ich hier und jetzt in diesem Leben irgendwann die Güte des Herrn wieder neu erfahren werde. Und da bleibt er dabei und er appelliert. Und dann sagt er uns allen, harre des Herrn. Bleib dran, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Hier sind mehrere Appelle, Selbstaufmunterung enthalten. Seht man, manchmal lebt der Glaube auch mit so inneren, leisen und lauten Appellen. Es gibt Tage, wo man keine Lust hat, aufzustehen. Auf Hartmut, linker Fuß aus dem Bett. Auf Hartmut, rechter Fuß aus dem Bett. Ja. Dann ab zum Waschbecken. Dann steht ja auch nirgends, dass ich mir die Zähne putzen muss, aber das ist so ein Ablauf, der ist so drin, ja, so systematisiert. Ist gut, wenn wir solche Abläufe auch haben. Wir haben nicht immer Lust zum Bibellesen. Ich habe nicht immer Lust zum Beten. Manchmal muss man es einfach tun. Auf, lobe den Herrn, auf. Ich glaube aber doch, harre des Herrn, bleib dran. Wir werden jetzt einfach in Gottesdienst gehen und uns überraschen lassen, was Gott für uns hat. Manchmal muss man sich die Dinge richtig vorsagen. Ich bin eigentlich ziemlich strukturierter Mensch, da werden da schon ganz recht. Und also normalerweise habe ich auch keine Mühe, meinen Alltag zu gestalten, aber manchmal muss ich mir auch einen Tritt geben und sagen, das wirst du jetzt machen. Einfach aus Treue, einfach, weil das jetzt dran ist. Du wirst vertrauen, du wirst ausharren. Herr, ich glaube dir. Herr, ich glaube dir, ich bleib dran. Und wenn ich gar nichts fühle von seiner Macht, du führst mich doch zum Ziel, ja. Das Wort ausharren ist ja ein altes Wort. Und da dachte ich, da muss ich mal nachgucken, gibt es das überhaupt? Kennt Google das? Ich sag's euch, und wie? 13 Bedeutungen und 152 Synonyme. Ich lese nur ein paar vor. Ausharren heißt abwarten, aushalten, durchhalten, nicht aufgeben, nicht nachgeben, nicht schlapp machen, standhalten, verharren, verweilen, warten, dableiben, festbleiben, sich halten, sich widersetzen, verbleiben. Ich lese euch jetzt nicht 152 Synonyme vor. Aber ihr merkt, da steht was hinter, ja, dranbleiben. Unser innerer Mensch ist manchmal so richtig träge. Und deswegen kannst du auch heute in deine eigene Situation hineinsprechen. Du brauchst nicht mehr einen Pastor, der dich ermutigt und der am Ausgang, du musst dir noch salbungsvolle Worte, du kannst dich selbst ermutigen. Hartmut, ich bleibe dran. Hartmut, jetzt ich öffne den Mund und ich lobe Gott. Und da haben wir ganz viel von David gelernt, wenn wir das tun, was ich euch heute gesagt habe. Jetzt kommt das Lobpreisteam nach vorne. Ich sollte blinzeln, habe ich gemacht jetzt. So, meine Frage ist abschließend, in welcher Facette des Glaubens lebst du gerade? Wo gehst du durch? Lass dir von niemand erzählen, das ist unnormal, was du erlebst. Es ist ganz normal. Es ist alles nachvollziehbar. Es ist alles schon aufgeschrieben. Und wir dürfen dranbleiben. Wir dürfen eigene Appelle an unser Herz richten. Und David ermutigt uns mit diesem Psalm zum Glauben. Er sagt, es gibt viele Facetten. Sei getrost, sei unverzagt. Und wir wollen jetzt, während wir jetzt hier noch, vielleicht spielt ihr erstmal das Lied und im zweiten kriegt ihr das hin? Ja. So. Wir haben ja noch nie zusammengearbeitet, aber das wird schon, ne? Okay. Und ich würde euch einladen, einfach mal so euren inneren Entschluss, auch auf Basis dieses Wortes Gottes, das ich euch mitgebracht habe, neu nochmal abzumachen und sagen, Herr, hier bin ich. Und du willst meinen Glauben aufbauen. Du willst, dass es stark wird in meinem Leben. Und ich fühle alles andere als das heute Morgen. Aber ich komme zu dir. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Ich treffe meine Entscheidung. Ich fokussiere mich neu. Jesus, wir lieben dich. Halleluja.